Ja, heute sprechen wir über Elternschaft. Aber wenn du jetzt sagst, ja, Familienplanung ist bei mir lange abgeschlossen, ist trotzdem für dich relevant. Auch wenn du sagst, Familienplanung ist noch lange nicht in Sicht, ist trotzdem relevant. Auch selbst wenn du sagst, boah, Familie, Kinder, was ist das? Will ich nichts mit zu tun haben, ist trotzdem für dich relevant. Wirst du da noch sehen, man könnte auch ein anderes Wort nehmen, es geht um Brückenbau. Brückenbauingenieure im übertragenen Sinne, Brückenbauer von Beziehungen. Darum geht es heute, vielleicht auch ein Stückchen um deine Kindheit. Wir werden sehen, da steckt einiges drin. Sei gespannt, was Gott heute zu dir sprechen möchte. Und wir wechseln uns ein bisschen ab.
Genau, darf ich mal fragen, wer von euch ist denn Mutter, Vater, Eltern? Viele, sehr gut. Ja, ich weiß noch, wie ich vor 17,5 Jahren quasi Mutter geworden ist. Das war wirklich was Revolutionäres. Ich finde, es ist ein Riesengeschenk, Mutter zu sein. Es ist was ganz Geniales. Und ich glaube, nichts in meinem hat mein Leben so sehr verändert, wie Kinder zu bekommen. Und ich kann mich noch so dran erinnern, als ich dann, man kann sich's jetzt kaum noch vorstellen, ne? Aber mein Baby dann im Arm hatte. Ich habe das regelrecht gespürt, dass ganz viel anders ist, ja? Ich habe richtig gespürt, also wenn jetzt hier irgendjemand kommt und mein Baby irgendwas antun will, ne? Ich hätte gekämpft wie eine Löwin. Ja, man wird so von der Prinzessin wird man zur Kriegerin. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal eine Mutter beobachtet auf dem Spielplatz, wenn das eigene Kind mit Sand beschmissen wird, ja, oder wenn der Lehrer eine ungerechte Note reindrückt oder auch wenn die Kinder krank werden, ja, dann sind wir Mutter einfach so aufopfernd oft an dem Kinderbett und versuchen Leid und Schmerz abzuwenden und mit unseren Kindern das durchzustehen. Und wir werden, finde ich, schon so ein bisschen zu Heldinnen, ne? Und ich bin selber so dankbar, dass ich so eine Mutter hatte. Aber ich glaube, eine massive Bedrohung gegenüber meinen Kindern, die habe ich damals zumindest nicht erkannt. Was es nämlich bedeutet, wenn mein Kind mit den Abgründen meines eigenen Herzens konfrontiert wird. Und daran bin ich leider oft auch gescheitert. Und ich erinnere mich gut an so ein Ereignis, das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ich erzähle euch jetzt nicht das ganz Aktuelle, ne? Aber die Kinder waren so zwischen 2 und 7 und es war ein Sonntagmorgen und ihr habt ja schon mitbekommen, Matthias ist Pastor, also war in der Gemeinde angestellt und das hieß eigentlich jeden Sonntagmorgen für ihn schon 2 Stunden früher aus dem Haus und vor Ort und Stelle sein, um alles vorzubereiten. Und für mich hieß das alleine mit den Kindern zu Hause frühstücken, alleine die Kinder anziehen, alleine in den Gottesdienst fahren, mich alleine mit den Kindern in die Reihe setzen, alleine wieder nach Hause fahren. Ja, das ist so oftmals der typische Sonntag für eine Pastoren-Mama. Und mich hat das tatsächlich oft gefrustet. Mich hat irgendwann, als unsere Kinder schon wirklich groß waren, da saßen wir mal zusammen irgendwie im Gottesdienst, dann kam eine Frau und hat gesagt, ach, ihr seid verheiratet, ihr gehört zusammen. Ja, tja. Also es ist eine große Gemeinde, aber es hat mich trotzdem schon schockiert. Ja? Jedenfalls, an diesem Sonntagmorgen war das wieder so. Ich war also da beschäftigt und mich hat das irgendwie an dem Morgen geärgert, gefrustet. Und dann haben die Kinder auch noch getrödelt. Und das war keine besonders gute Kombination. Ja, also irgendwie haben sie nicht gehört und wenn ich gesagt habe, jetzt macht euch mal fertig, dann haben sie nur Quatsch gemacht. Und schlussendlich stand ich dann an unserer Haustür fertig und wollte, dass die Kinder jetzt irgendwie noch da runterkommen. Also es ist so eine Treppe direkt bei uns an der Haustür und habe dann gerufen und sie haben Blödsinn gemacht und schließlich habe ich wirklich richtig entnervt gebrüllt und habe geschrien, sie sollen jetzt bitte sofort runterkommen, wir wollen schließlich in Gottesdienst fahren. So, und dann kam sie irgendwann auch und ich mache die Türe auf Und wäre am liebsten vor Scham im Erdboden versunken, direkt neben unserer Haustür. Also das ist ein alleinstehendes Haus, das war nicht viel los, sonntagsmorgens sowieso nicht. Direkt neben unserer Haustür, Sonntagmorgen, steht eine Frau und hat dort die Straße vermessen mit so einem Messgerät. Und sie hat mich angeguckt, so, ich weiß nicht, vielleicht hat sie darüber nachgedacht, ob sie das Jugendamt informieren muss, ich weiß es nicht. Aber anscheinend hat sie meine erbärmliche Schreierei mit angehört und ich habe mich so geschämt und habe gedacht, oh nein. Hinterher habe ich mich gefragt, ob Gott das vielleicht eingefügt hat, vielleicht war das ein Engel, ne? Ich weiß es nicht, man stellt die sich immer so schön vor, aber vielleicht war das ein Engel und der wollte mich an diesem Sonntagmorgen etwas lehren. Ja, aber ich sag euch, hätte ich gewusst, dass da jemand steht, ich kann euch versprechen, ich hätte ganz freundlich meine Kinder gebeten, doch jetzt runterzukommen. Vielleicht wäre ich sogar hochgegangen und hätte sie an der Hand genommen. Ja, also ich hätte mich irgendwie im Griff gehabt. Das war wirklich ein Augenblick der Wahrheit und das hat mir einen Einblick in mein eigenes Herz gegeben. Und es hat mich, auch als ich jetzt drüber nachgedacht habe, irgendwo auch ein Stück weit erschreckt, ja, für mein eigenes Image vor der fremden Frau, die habe ich nie wieder gesehen, zum Glück, hätte ich mich irgendwie zusammengerissen, wäre ich mit meinen Kindern anders umgegangen, hätte ich mich beherrscht. Das wäre es mir wert gewesen, ja, da hätte ich meine Kraft noch gefunden. Aber die Beziehung und die Herzen meiner Kinder, die habe ich in dem Moment einfach irgendwo aufs Schlachtfeld meiner Gefühle geworfen und verletzt. Die habe ich in dem Moment nicht geschützt, obwohl ich doch so eine Löwenmama bin. Ja, vor mir selbst und vor dem, was mich da irgendwie geritten hat. Und ich glaube, das kennt ihr. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Ja, gerade in den Beziehungen, die uns eigentlich so am wichtigsten sind, die Menschen, die wir lieben, in unserer Familie, unseren Kindern, unserem Partner, manchmal vielleicht auch engen Mitarbeitern, Kollegen, da werden die Abgründe unseres Herzens offenbar. Da schaffen wir es irgendwie nicht, die Fassade so aufrecht zu erhalten, dann bröckelt es und dann kommt da manchmal echt raus, was da so drin ist in unserem Herzen. Und anscheinend hat Gott es so gewollt. Also das muss man sich ja auch mal überlegen. Ja? Also es war ja schließlich seine Idee, dass er uns irgendwie als Familie zusammenstellt, in Beziehung stellt. Es war seine Idee, dass Kinder so hilflos und bedürftig uns in die Arme gelegt werden. Ja, sie kommen nicht schon als autonome Menschen auf die Welt, die sagen, Mama, bis hierhin und nicht weiter, so geht das aber nicht. Sie sind uns irgendwo ausgeliefert und es war eine Idee Gottes. Er hat uns in Beziehung gestellt, obwohl wir die Macht haben, uns zu verletzen. Nicht mit dem Ziel, dass wir am Ende alle völlig demontiert sind, das war nicht seine Absicht. Aber ich glaube schon, dass er wusste, dass es uns herausfordert, dass in Familie, in Beziehungen unser Herz einfach ins Licht kommt. Ja, dass auch die Abgründe unseres Herzens ans Licht kommen. Und dass wir eins erkennen, dass wir merken, Herr, ich brauche Erlösung. Bitte hilf mir, rette mich, verändere mich. Ja, es geht nicht letztendlich darum, dass wir einfach nur Selbstbeherrschung trainieren. Ne? Vielleicht denkt ihr jetzt, ah ja, das kenne ich auch. Ab heute gebe ich mir mehr Mühe. Ja, und dann stellt man irgendwann fest, klappt nicht. Darum geht es nämlich auch nicht. Ja, sondern es geht darum, dass wir ehrlich sind vor uns selbst und vor den anderen und dass wir merken, ja, es frustet mich richtig. Es hat was mit mir zu tun, dass ich dieser Situation, dass mich das ärgert, dass ich mich alleingelassen fühle, dass ich mich irgendwo, dass ich das Bedürfnis hätte, irgendwie das anders zu gestalten und dass ich dafür Verantwortung übernehme. Ja, es gibt nicht immer eine einfache Lösung, Aber ich glaube, das, was Gott möchte, ist, dass wir damit zu ihm kommen und dass wir, dass er uns darin begegnen kann, dass er uns Trost gibt, Veränderung, Schutz, das, was wir in dem Moment brauchen. So, und es geht ja auch heute um euch, nicht nur um mich, um uns alle. Und ich glaube, dass Gott einfach eben uns mal ein bisschen konfrontieren möchte, auch was sind die Abgründe unseres Herzens. Und ich glaube, dass Gott einen anspricht und das ist genau dieses, was denken die anderen eigentlich? Ja, Hauptsache, ich stehe gut da. Ich glaube, dass das häufig in unseren Familien irgendwo so eine Grundregel ist. Ne? Hauptsache, irgendwie, wir sehen aus wie eine gesunde Familie. Ob so ist, ist egal. Hauptsache, wir sehen aus wie eine tolle Gemeinde, ob wir wirklich so toll sind. Ja? Oder du entdeckst in dir selber, ja, wie reagieren die anderen, wenn ich das und das jetzt mache? Und das leitet in seinen Entscheidungen, in dem, wie man sich gibt, wie man sich anzieht. Ja, ich meine, es ist natürlich in gewisser Weise normal, ne, dass man irgendwie sich sozialverträglich verhält, dass man sich schön macht für den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Aber ich glaube, es gibt immer so einen Punkt, wo das kippen kann, wo wir merken, jetzt wird es irgendwo Fassade, jetzt wird es unehrlich, jetzt bin ich, ja vielleicht sogar, merken wir es daran, man versucht Dinge zu vermeiden, weil man sich schämt vor Sachen, man Dinge verstecken möchte, man sich verstellt. Und deswegen mal so die herausfordernde Frage, wann hast du zuletzt mit jemandem ganz ehrlich gesprochen über das, wo du versagt hast, ja, wo du vielleicht Angst hast, wo du Ärger hattest, wo du merkst, da ist es irgendwie nicht ganz so rund in meinem Leben. Auch wenn mit unseren Kindern, ja, ich meine, es ist gut, wenn wir ihnen Dinge beibringen, wenn wir sie anleiten auch, bestimmte Regeln, Verhaltensregeln, Tischregeln, das ist was Gutes, das geht nicht darum, dass es alles schlecht ist, wenn wir Werte prägen, Respekt, Freundlichkeit teilen können. Da brauchen die Kinder Anleitung, aber wo kippt es, wo wollen wir sie, wo erwarten wir von ihnen, dass sie eigentlich ja, unser Image auch aufrechterhalten, wo kontrollieren und manipulieren wir sie, wo bestrafen wir sie vielleicht, wenn sie das nicht tun. Und das Ergebnis ist immer das gleiche, Beziehungen nehmen Schaden. Und ich glaube, das haben wir oft vielleicht auch selbst erlebt an eigenen Leib, ja, nicht nur wir haben verletzt, wir sind auch verletzt worden, wo wir gemerkt haben, da bin ich vielleicht selber nicht gesehen, nicht ernst genommen worden. Da hat jemand mich übergangen, einfach nur, und wir sind vielleicht in diesem Glauben auch aufgewachsen, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wichtig, meine Meinung zählt nicht. Und ich glaube, dass Gott uns da heute begegnen möchte. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich diese Geschichte von Jesus vor Augen, die steht in Markus 2, wo der Gelähmte so vor Jesus gebracht wird und Jesus sagt zwei Dinge zu dem Gelähmten. Also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ne? Also es ist viel los und die Leute kommen nicht durch mit ihrem Freund, dem Gelähmten, lassen ihn runter durch die Decke und da liegt der Gelähmte vor Jesus und Jesus sagt zwei Dinge. Deine Sünden sind dir vergeben und steh auf und geht. Und der Gelähmte, der stand auf. Und ich glaube, dass Gott da auch zu uns spricht und möchte zwei Dinge auch tun in unserem Leben, in unserem Herzen. Einmal, dass er wirklich Vergebung ausspricht und sagt, da wo du gescheitert bist, da wo du auch verletzt hast, da möchte ich dir Vergebung zusprechen. Ich möchte das wirklich vergeben. Und das andere ist, ich möchte es heilen. Da, wo du vielleicht ja auch merkst, ich kann vielleicht auch gar nicht aus meinen eigenen Bemühungen, aus meiner eigenen, jetzt mache ich es aber richtig. Ja? Ich komme da keinen Schritt vorwärts. Das ist wie so, manchmal sind wir da selber so gelähmt. Oder ja, da möchte Gott Heilung hineinbringen und sagen, ich möchte es wiederherstellen. Ich möchte, dass du aufstehst und gehst.
Diese Heilung, die ist möglicherweise viel wichtiger, als du denkst. Jessica hat eben so das Beispiel gesagt, was man als Prägung über eine Familie vielleicht sagen könnte, was denken die anderen? Manche haben das vielleicht als Motto, so könnte man sich das vorstellen, von innen über die Haustür geschrieben und bevor man nach außen irgendwie in Erscheinung tritt, wird überlegt, was denken die anderen? Was könnten sie denken? Und sowas prägt uns ja total. Viel mehr, als wir meisten denken. Und das nehmen wir dann mit. Das ist ja dann nicht nur, wie wir erzogen wurden oder wie wir groß geworden sind, sondern das, und nicht auch nicht nur, wie wir unsere eigenen Kinder erziehen, sondern auf einmal taucht das auf in der eigenen Beziehung, am Arbeitsplatz, überall. Da bin ich vielleicht in irgendeiner Firma und es ist mir so wichtig, was denken die anderen. Und ich darf um keinen Preis einen Fehler machen. Es muss alles richtig sein. Ich will vor den Kollegen richtig gut dastehen. Und keiner darf merken, wenn ich vielleicht doch einen Fehler mache. Das wird umso schlimmer, wenn ich vielleicht sogar Führungsverantwortung habe und Menschen anleite. Ich darf keinen Fehler machen, denn was könnten die anderen denken? Dann wird jeder Fehler, der doch passiert, denn wir sind ja nur Menschen, wird vertuscht oder jemand anderen in die Schuhe geschoben. Aber ich war es nicht, denn Hauptsache, alle denken gut von mir. So sieht das im Berufsleben aus. Bei den im Kindererziehung sieht das nachher genauso aus. In den Beziehungen zu unseren Partnern, Partnerinnen sieht das genauso aus. Wir leben sowas mit und deshalb ist sich damit zu beschäftigen und da Heilung zu erfahren, so unfassbar wichtig. Und da hat Jessica eine Geschichte erfahren, wie es weitergeht.
Mein Gebet, ja, dass wir in Berührung kommen, auch mit der Liebe Gottes, weil ich glaube, das bringt Heilung. Und deswegen möchte ich auch darüber sprechen, ja, wie ist denn die Liebe Gottes, wie sieht die denn aus? Und ich glaube, wir erfahren da ganz viel, auch in diesem ganz bekannten Gleichnis von dem liebevollen Vater und seinen zwei Söhnen. Das kennt ihr alle, sonst lest es gerne auch nochmal ausführlich nach. In Lukas 15 steht es und wir lesen davon von dem einen Sohn, der fordert sein Erbteil, der rebelliert offen, der läuft weg, der verprasst sein Geld, kommt zurück, um dem Vater wieder um Arbeit zu bitten. Und der Vater nimmt seinen Sohn wieder auf. Er feiert, dass sein Sohn wieder da ist, dass er seine Pläne, dass er wieder zurückgekommen ist, um einfach in Gemeinschaft auch zu sein mit dem Vater, beziehungsweise dass er jetzt in dieser Begegnung ganz, ganz neu eigentlich ihm begegnen kann, verstehen kann, worum es dem Vater geht. Aber ich möchte eigentlich über den älteren Sohn sprechen, weil ich glaube, dass sein Herz in vielen von uns schlägt. Ja, der ältere Sohn, der hat immer beim Vater gelebt. Also ich selbst, ich bin im christlichen Kontext groß geworden, ja, und das ist immer so, wo ich mir das Gefühl habe, ich habe eigentlich nie, bin ich groß und habe mal so richtig auf den draufgehauen, sondern ich kann mich gar ganz gut mit identifizieren mit dem Älteren, der hat im Besitz des Vaters gearbeitet, der war fleißig, der hat einfach den Besitz aufgebaut, sich drum gekümmert und bestimmt auch mit der Perspektive, das werde ich auch später alles mal ja erben. Und jetzt bekommt er nun mit, dass sein jüngerer Bruder nach Hause kommt. Und er freut sich nicht. Ja, sondern, wenn wir das so lesen, dann merken wir, ich glaube, er verachtet ihn. Er unterstellt ihm, dass er sein Erbe mit Huren durchgebracht hat. Das wissen wir nicht, ob das so war. Und der Ältere fühlt sich möglicherweise seinem Bruder überlegen, weil er hat ja alles richtig gemacht. Er ist am Hof des Vaters geblieben, er hat den Reichtum gemehrt. Aber eines hat dieser Sohn anscheinend auch nicht getan, in Beziehung zu seinem Vater gelebt. Ja, er hat sich an Regeln gehalten vom Papa, an die Werte von ihm. Und wir merken letztendlich, wenn wir das lesen, wenn das im Vordergrund steht, dann macht es uns stolz und unbarmherzig, ja, so gegenüber den anderen. So, und jetzt der Vater. Der Vater war ein wohlhabender Mann. Er hatte nicht nur zwei Söhne, sondern er hatte ein großes Anwesen. Diener, Knechte und die wahrscheinlich mit ihren Familien und Verwandten auch da irgendwo um den Hof rum gelebt haben. Also ein richtiges Anwesen, richtiges. Ja, es ist groß, ja, nicht nur so ein kleinen Bauernhof, wie wir das vielleicht heute noch so kennen, sondern da war was. Also jetzt veranstaltet der Vater eine Party für den jüngeren Sohn. Also da kamen Leute zusammen. Er hat alle zusammengerufen, um zu feiern. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute nicht unbedingt gekommen sind, weil sie sich so auf den Sohn gefreut haben und gedacht haben, ah, der ist wieder da. Ja, ich meine, die haben das vielleicht alle mitbekommen, was der, auch wie er gegenüber seinem Vater sich verhalten hat, wie unmöglich. Ja, und haben jetzt vielleicht nicht aus großer Wiedersehensfreude mit dem Sohn teilgenommen, sondern letztendlich aus Respekt vor dem Vater. Er hatte dieses Ansehen genossen. Für ihn sind sie gekommen. Und es wäre eigentlich selbstverständlich gewesen, dass auch der ältere Sohn, der große Bruder, gekommen wäre, aus Respekt vor seinem Vater. Ja? Dass er sich zugestellt hätte. Er war der Erstgeborene. Er war die rechte Hand seines Vaters. Er hätte sich eigentlich an die Seite seines Vaters stellen sollen, um mit ihm zusammen die Gäste zu bewirten und zu bedienen. So wäre es Sitte gewesen, so wäre es respektvoll auch seinem Vater gegenüber gewesen. Dass er jetzt einfach nicht erscheint und nicht zum Fest dazu kommt, das ist von der damaligen Sitte her, war das ein Schlag ins Gesicht für den Vater. Das war eine öffentliche Blamage. Eine Respektlosigkeit vor der gesamten Dorfgemeinschaft. Ja, der Sohn widerspricht dem Vater öffentlich. Er widersetzt sich trotzig und verurteilt damit die Entscheidung seines Vaters und dessen Autorität, stellt er in Frage. Und alle Gäste, denke ich mir, warten jetzt gespannt, was macht denn jetzt der Vater mit dem Sohn? Ja, was wird der tun, um seine Autorität auch wiederherzustellen? Normalerweise hatte der Vater also zwei Möglichkeiten. Entweder den Sohn sofort hart bestrafen vor allen, ja, um zu zeigen, sowas lasse ich hier nicht durchgehen. Oder er hätte es vielleicht erstmal ignoriert und es später bestraft. Hätte das Dorf ja auch mitbekommen und er hätte jetzt erstmal das Fest gefeiert. Damit hätte er das Ansehen vor der Dorfgemeinschaft bewahrt und seine Autorität unter Beweis gestellt. Das wäre die einzig schlüssige, logische Reaktion gewesen. Ja, und ich glaube, so reagieren wir auch oft. Ne? Also wenn die Kinder respektlos sind vor anderen, dann zeigen wir aber mal, wer hier das Sagen hat. Ja? In unserer Hilflosigkeit vielleicht auch oft. Wir denken, was machen wir jetzt? Jetzt fühle ich mich so blamiert. Ja, oder wir schämen uns und fangen uns an zu rechtfertigen und sagen, ja, ja, das üben wir gerade. Ja, das mit dem Danke sagen zum Beispiel. Ja, wie beschreibt Jesus das in seinem Gleichnis? Ja? Der Vater, der rechtfertigt sich nicht, aber er weiß auch genau, was er will. Er ist da nicht hilflos. Er steht auf und geht zu seinem Sohn und der spricht ihn an mit mein lieber Sohn. Also der Vater tut das Undenkbare. Genau eigentlich wie bei seinem jüngeren Sohn. Er macht sich jetzt keine Gedanken darüber, wie er wirkt, wie das, was andere denken könnten, sondern er geht zu seinem Sohn und er wirbt um ihn, er reicht ihm die Hand, damit dieser aufhört aufzurechnen und sich auf Beziehung einlässt. Ja, komm, feier doch mit uns mit. Und ich glaube, so ist Gott. Das ist sein Herz für dich und für mich. Ja, es geht ihm nicht darum, irgendwie gut dazustehen, ja? Sondern es ist ihm viel wichtiger, dein Herz zu gewinnen. Und vielleicht erlebst du dich manchmal auch wie so der ältere Sohn, dass du Gott hinterfragst und denkst, das ist ungerecht, wie der handelt. Das ist doch unfair. Und wo ist der ganze Segen? Ich war doch so treu. Und ich habe doch alles richtig gemacht. Und wo ist jetzt meine Belohnung für das, was ich gemacht habe? Kennt ihr das? Dass man sich das manchmal fragt, wieso kriege ich nicht die Heilung? Wieso kriege ich nicht das Wort? Wieso kriege ich nicht das, was ich eigentlich mir so sehr wünsche? Wieso passiert so viel, was wir nicht verstehen? Ja? Und ich glaube, Gott zeigt uns hier, was er tut. Er kommt uns entgegen und er lädt uns ein zurück, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Ja, auch vielleicht in Gemeinde gedacht. Manchmal ist es uns so viel wichtiger, dass der Laden läuft. Aber Gott, es ist eigentlich wichtig, dass wir in Herzensbeziehung zu ihm stehen. Dass manchmal Dinge schief laufen oder scheitern, das ist Gott gar nicht, das ist gar nicht so relevant für ihn, sondern er sieht nicht das Risiko, er sieht nicht das, was vielleicht passieren könnte oder passiert, sondern er sieht, wo ist eigentlich die Chance, dass ich wieder in Kontakt komme, dass wir wieder in so eine ehrliche, aufrichtige Herzensbeziehung mit ihm kommen. Wir lesen jetzt in dieser Geschichte nicht, wie der Sohn reagiert, ob er sich einladen lässt. Ja? Der Vater, er geht zu ihm hin, er spricht mit dem Sohn und er gibt ihm eigentlich zwei Botschaften damit. Erstmal, hey, ich komme mal raus aus diesem, wo uns jetzt nur wir beide unter vier Augen. Und es wäre die Chance gewesen, auch für den älteren Sohn wirklich mit dem Vater mal zu reden und es ihm mal so, ich find's unfair, ja, das mit ihm mal auszuhandeln vielleicht oder ja sein Herz wirklich aufzumachen. Diesen Raum gibt der Vater dem Jungen. Und das andere ist, dass er einlädt und sagt, komm doch. Darum geht's mir. Es geht mir um die Beziehung, auch zu deinem jüngeren Sohn. Ja, das hat der Vater nie aus dem Blick verloren. Er geht jetzt nicht einen faulen Kompromiss ein und sagt, ja komm, und jetzt guck mal, wir suchen den kleinen gemeinsamen Nenner, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Nein, er weiß, was er will. Er will eine Herzensbeziehung zu beiden Söhnen. Und darin lädt er ein. Und er baut ihm letztendlich mit dieser Einladung die Brücke zurück.
Was der Vater da macht, das könnte man ein bisschen bezeichnen wie ein Brückenbau. Ich hoffe, ihr könnt das alle halbwegs sehen und erkennen. Kennt ihr diese Art Brücke? Der Vater, der baut Stück für Stück so eine Brücke und am meisten Spaß macht das, wenn einer mitmacht und einem die Sachen anreicht. Dann ist man nicht ganz alleine unterwegs, indem man diese Brücke baut. Und ich glaube, wir lassen es gleich dabei schon. So, ihr könnt sie nachher noch bestaunen, wenn ihr wollt. Man könnte die immer so weiterbauen, die hält dann von ganz alleine. Aber so eine Brücke bauen kann anstrengend sein. Und der Vater baut beiden Söhnen hier eine Brücke. Den einen lädt er ein, boah, schön, dass du da bist, ich umarme dich, lass uns ein Fest feiern. Den anderen Arm, wie Jessica das gerade beschrieben hat, da macht er sich selber nochmal auf den Weg zu ihm, geht hin, sagt, mein lieber Sohn, alles, was hier ist, gehört auch dir. Beiden baut er eine Brücke. Der eine Sohn baut mit, packt mit an, geht mit auf die Feier, ist einfach da, ist präsent, nimmt das an, das Geschenk des Vaters, wieder aufgenommen zu sein. Vom anderen Sohn wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, wie er reagieren wird. Das ist doch verrückt, oder? Und wie ist das für den Vater wohl, wenn er nicht weiß, wie wird der Sohn reagieren? Was wird er machen? Wird er über diese Brücke gehen? Wird er das annehmen? Wird er das wahrnehmen? Wie fühlt sich das für ihn an, da zu investieren, Zeit, Kraft, auf den Sohn zuzugehen, ohne zu wissen, was passieren wird? Lohnt sich das dann überhaupt? Lohnt sich das dann überhaupt, Brücken zu bauen? Lohnt sich das dann überhaupt, aufeinander zuzugehen? Der Vater macht das hier, ganz offensichtlich. Und es ist so ein wunderschönes Bild dafür, wie Gott ist, der zu uns nämlich Brücken gebaut hat. Könnt ihr, in Philipper 2 ist so eine der ganz klassischen Bibelstellen, wie ein Gott, wie Jesus, der alle Macht Gottes hatte, alle Herrlichkeit Gottes, die Brücke zu uns gebaut hat, indem er eine von uns wurde. Die Frage an dich heute ist, willst du ein Brückenbauer sein? Willst du selber Brücken bauen? Und da sagt man dann vielleicht, ja klar, Brückenbauen, tolle Sache, so mein Opa war Brückenbauingenieur, oder mein Uropa war Brückenbauingenieur, tolle Sache. Aber das ist ganz schön herausfordernd. Wirklich Brücken in unserem Leben zu bauen, ist echt eine Herausforderung, das sollten wir uns gut überlegen. Denn wir wissen vorher nicht, ob der andere, zu dem wir Brücken bauen, wenn wir jetzt von Beziehungen sprechen, ob der andere wirklich rübergehen wird, ob er das wirklich annehmen wird oder ob er nicht verächtlich sich wegdreht und sagt, deine Brücke, bleib mir ferne mit deiner Brücke, die sieht mir viel zu wackelig aus. Oder einfach nur, weil es deine ist, will ich nicht rübergehen. Und das kann wirklich hart sein. Gerade wenn wir über Eltern- und Kinderbeziehungen nachdenken. Ich kenne Eltern, die nach Jahrzehnten wieder neu versucht haben, Brücken zu ihren Kindern aufzubauen. Da war eine tiefe Kluft und die haben einfach nur die kalte Schulter bekommen von ihren erwachsenen Kindern. Das tut wirklich weh. Gerade haben wir uns am Wochenende noch mit Freunden getroffen. Die haben vor einem halben Jahr einen Brief bekommen von den Eltern. Wir wollen mit euch keinen Kontakt mehr. Wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Das tut echt weh, wenn Brücken so eingerissen werden. Vielleicht hast du Kinder oder Kinder, Teenager-Kinder mal gehabt und großgezogen. Du weißt dann, wie das ist. Du siehst über jede Macke hinweg, aber deine Fehler werden dir immer unter die Nase gerieben. Oder du denkst, die kriegen so viel Taschengeld, aber sagen dir, na, wir haben aber trotzdem nie genug. Oder erlebst es auf der Arbeit oder irgendwo anders. Du baust Brücken und es wird nicht angenommen. Aber ich will dich herausfordern, es trotzdem zu wagen. Das ist die Herausforderung von heute Morgen. In Familie sowieso, als Eltern, glaube ich, haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Ja, also wenn wir über Elternschaft wirklich zu unseren leiblichen Kindern oder zu unseren leiblichen Eltern sprechen, aber auch weit darüber hinaus, in jedem anderen Kontext unseres Lebens, können wir Brücken bauen und sollten Herausforderungen annehmen. Wieso baut dieser Vater in dem Gleichnis trotzdem? Weil er auf keinen Fall eine positive Entscheidung seines Sohnes verpassen möchte. Er will nicht das Risiko eingehen, das Ja des Sohnes zu verpassen. Und irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Also geht dieser Vater den ersten Schritt. Er geht das Risiko ein, abgelehnt zu werden. Er könnte ja auf den anderen warten, so lange, dann hätte der Vater kein Risiko. Aber der Vater hier in diesem Gleichnis geht das Risiko ein. Ich mag dieses Gleichnis zum einen deshalb, weil es uns diese heftige Liebe Gottes zeigt. Ich benutze mal bewusst dieses Wort heftige Liebe. Das ist so krass, so risikobereit, so kraftvoll, diese Liebe Gottes, die wir hier an diesem Vater erkennen. Und gleichzeitig mag ich dieses Gleichnis, weil es so ehrlich ist. Es hat kein Hollywood-Ende. Es hört nicht auf mit, und dann sagte der Sohn, ach danke Papa, danke, jetzt verstehe ich das endlich. Und er fiel ihm um die Arme und sie waren glücklich und eine tolle Familie bis an ihr Lebensende. Das Gleichnis lässt es einfach offen, es hört einfach auf, es ist ein abruptes Ende. Zack, und irgendwas anderes geht dann weiter dort im Lukas-Evangelium. Es ist so ehrlich, denn so oft wissen wir eben nicht, wie es weitergeht. Wir sind da und warten und manchmal müssen wir so ehrlich sein, dass eben tatsächlich nichts passiert. Dass jemand diese Brücke nicht gehen will. Das ist die Realität. Und trotzdem, ich will dir drei Punkte mitgeben. Wir haben sie auch hier auf der Folie für dich, die wir hieraus lernen können. Das erste ist, geh ein Risiko ein. Geh ein Risiko ein. Entscheide dich, Brücken zu bauen. So wie dieser Vater, das kostet ihn etwas, dahin zu gehen, nicht zu wissen, was geschehen wird. Trotzdem tut er es. Lass uns das lernen. Ein Risiko einzugehen, auf den anderen nochmal zuzugehen. Das zweite ist, akzeptiere ein Nein. Das ist so wichtig, denn wenn du innerlich festgefahren bist und innerlich sagst, er oder sie muss über meine Brücke gehen, muss dieses Angebot annehmen, das wird der andere spüren. Da wird der andere schon gerade zurückweichen und denken, Moment, hier fühle ich mich unter Druck gesetzt. So wie der Vater dem anderen die hundertprozentige Freiheit lassen, das anzunehmen oder nicht, dieses Beziehungsangebot anzunehmen oder nicht, diese Brücke zu betreten oder nicht. Akzeptiere ein Nein. Alles hoffen, nichts erwarten. Und das Dritte ist, wenn an deinem Image gekratzt wird, dann halt es aus. Auch das war dem Vater egal, ob bei dem ersten Sohn oder bei dem zweiten Sohn. Das war nicht das Erste, was ihm wichtig war, sein Image. Das Erste, was ihm wichtig war, waren seine Söhne und die Beziehung zu ihnen. Manchmal ist es besser, ein paar Kratzer im Image zu haben, aber die Beziehung gebaut zu haben. Also wenn an deinem Image gekratzt wird, halte es aus. Das sind so drei ganz praktische Brückenbauelemente, Beziehungsbauelemente, die ich dir heute mitgeben möchte, die du einsetzen kannst. Und ganz ehrlich, das ist echt schwierig. Das wirklich zu leben ist wirklich, wirklich schwierig und herausfordernd, eben weil so viel Risiko damit verbunden ist, eben weil wir nicht wissen, ob es ein Happy End haben würde. Wir können es dann wenn unsere eigene Brücke zu unserem Vater im Himmel steht. Wenn die Brücke stabil ist, dann haben wir auch die Power, selber Brücken zu bauen zu anderen. Auch da, wo vielleicht schon Brücken lange abgerissen wurden. Denn das kann ja sein. Wo Brücken gebaut werden müssen, da sind keine Brücken, oder? Das heißt, da ist gerade eine Kluft. Da ist eine Distanz, ein Abstand. Da ist vielleicht eine marode Brücke. Vielleicht war da mal eine, die ist aber kaputt, die wurde nie gepflegt. Vielleicht wurde sie sogar aktiv eingerissen von dir oder von jemand anders oder von euch beiden. Egal wie, es braucht gerade eine Brücke. Und genau das ist die Herausforderung, sich darauf einzulassen. Und das klingt umso besser, je besser die Brücke zu unserem Vater im Himmel steht. Ich möchte aber noch ein kleines bisschen über dieses Gleichnis hinausgehen. Es gibt Menschen, die Brücken einreißen. Und Brücken, vielleicht die du sogar gebaut hast, zerstören. Und das kann so weit gehen, dass ich dich eindrücklich warnen würde und sagen würde, diese Brücken bau nicht weiter. Diese Brücken betrete nicht. Und dann sagst du, ja, das ist ein Moment, Matthias, was soll ich denn jetzt glauben? Das klingt ganz anders als das, was du eben gesagt hast. Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, es ist aber wichtig, darüber auch zu sprechen. Und lass uns mal auf Jesus schauen. Der hat nicht nur Brücken gebaut. Den erleben wir auch anders. Jesus hat einmal dieses Gleichnis erzählt von dem verlorenen Sohn oder von diesem liebevollen Vater, wie immer man den Titel geben möchte, wo ein Vater an seinen Tisch einlädt. Ein Vater lädt beide Söhne ein, weil er Beziehung bauen will zu ihm. Und derselbe Jesus, der dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählt, derselbe Jesus, der ist einmal Richtung Tempel gegangen und hat dann dort Tische umgeworfen und hat die Leute, die daran standen, mit der Peitsche aus dem Tempel rausgetrieben. Er hat sich ganz klar distanziert von ihnen, hat ganz klare Grenzen gezogen, hat gesagt, so nicht. Was war hier der Unterschied? Diese Menschen haben auch zu ihren Tischen eingeladen, aber sie wollten eine Geschäftsbeziehung. Sie wollten Menschen ausnehmen. Und da ist der entscheidende Unterschied. Was sind die Motive? Geht es hier um eine Beziehung oder um ein Geschäft, wo jemand den anderen vielleicht sogar ausnimmt? Geht es um eine Herzensbeziehung oder um eine Geschäftsbeziehung? Ja, du merkst, wie wichtig das ist, sich die Art von Beziehung anzuschauen und dabei dann aber auch auf sich selber zu schauen, den Blick nicht von sich selber runterzunehmen, nicht nur zu gucken, wie ist der andere drauf, sondern wo sind vielleicht meine eigenen Abgründe, so wie Jessica am Anfang gesagt hat. Sie hat unsere Kinder geschützt, vor allem, nur nicht vor den eigenen Abgründen. Und vielleicht leben wir das in anderen Situationen genauso. Wir bringen unsere eigenen Abgründe mit hinein. Und das wiederum sind Dinge, die gehen am allerbesten zusammen mit einem guten Freund oder einem guten Seelsorger, wo wir sowas sehen, erkennen können. Da brauchen wir einfach jemanden, der uns hilft. So wie das in Galater 6, ich glaube Vers 2 steht, dass ein jeder trage des anderen Last. Ich glaube, für mich ist das so, da darf jeder ein bisschen mitwirken und auch dir helfen, deine Last zu tragen und dich zu erkennen. Also eine Botschaft, einerseits klar an alle Väter und Müttern, an alle Eltern, aber genauso an alle Kinder und genauso an jeden von uns, der irgendwo in seinem Leben in Beziehung steht. Und wer ist das nicht? Das sind wir alle. Also als Söhne und Töchter sollten wir prüfen, wo bauen wir Beziehungen zu unseren Eltern. Als Eltern sollten wir prüfen, wo können wir Brücken bauen zu unseren Kindern. Auf der Arbeit, bei unseren Nachbarn sollten wir uns fragen, wo bauen wir diese Beziehungen? Wo machen wir Beziehungsangebote? Wo ist vielleicht mal was kaputt gegangen, wo ich ein Risiko eingehen möchte und vielleicht Gott um Hilfe bitten möchte, da wieder neu eine Brücke zu bauen. Du kannst Brückenbauer werden in deinem Alltag, auf der Arbeit, bei deinen Nachbarn, in deiner Kleingruppe, wenn ihr sowas habt, oder wo auch immer, in deiner WG. Und wir wollen euch einladen und herausfordern, eine Brückenbauergemeinde zu sein. Wo das, und jetzt stell dir das nur mal vor, so eine Brücke, jeder von euch baut eine Brücke nur zu seinem Sitznachbarn gerade Und wenn du nach Hause kommst, zu den Menschen, die dir dort begegnen, und wenn du morgen in deine Woche startest, zu den Menschen, die dir dort begegnen, baust dort, wie würde das Gemeinde verändern, wenn wir ganz aktiv danach suchen, fragen, boah Gott, du hast so eine Brücke zu mir gebaut, das gibt mir so viel Power, wo darf ich jetzt Brücken bauen, Gott? Das könnte doch dein Gebet sein. Denn Gott ist überhaupt der krasseste Brückenbauer. Ich habe es eben schon gesagt, er hat die Brücke gebaut von der Ewigkeit zu uns hin und uns eingeladen, genau diese Brücke zu betreten. Ich will euch jetzt einen Moment geben, wo ihr das kurz vor Gott bewegen könnt. Du darfst die Augen aufmachen oder schließen, wie du möchtest. Einfach einen kurzen Moment, ich werde dann gleich zum Abschluss beten und euch segnen. Die Frage an dich ist, willst du ein Brückenbauer sein? Und vielleicht nimmst du diese Frage jetzt auch, wenn du sagst ja, dann bring das jetzt vor Gott und sag ihm Gott, welche Beziehung, nicht alle Beziehungen in deinem Leben, sondern welche Beziehung ganz konkret, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, Nachbar, Arbeitskollegin, WG-Mitbewohnerin, was auch immer, welche Beziehung ist es, wo du mich stärken willst, dass ich diese Brücke neu bauen kann? Vater im Himmel, ich danke dir so, dass wir so ein eindrucksvolles Beispiel haben, so ein eindrucksvolles Bild vor Augen haben davon, wie du Beziehung lebst, wie heftig deine Liebe ist, wie risikoreich deine Liebe ist, dass dir Image nicht so wichtig ist, dass du sogar von uns ein Nein akzeptierst. Darum bist du uns echt zum Vorbild geworden, daran wollen wir lernen, wir wollen dir ähnlicher sein und das leben. Jesus, da wo Beziehungen in unserem Leben kaputt sind, wo sie zerstört sind, wo sie verloren gegangen sind, ich bete, dass du wiederherstellst. Schenk uns deinen Heiligen Geist, schenk uns deine Kraft. Herr, du siehst, wo Einzelne hier sich eben ganz konkrete Beziehungen vor Augen geführt haben. Ich bete, dass du sie segnest, dass du sie füllst mit deinem Heiligen Geist, dass sie voller Weisheit sind, voller Liebe sind, ausgerüstet von dir, diese Beziehung wieder neu zu stärken, neu zu bauen. Ich segne diese ganze Gemeinde, Herr, dass es eine Brückenbauergemeinde ist, wo jeder Einzelne diese Sehnsucht hat, von dir zu lernen und so wie du Brücken zu bauen zum Nächsten. Ja, und ich will noch einen Eindruck weitergeben, den ich eben in der Lobpreiszeit hatte. Da habe ich so irgendeine Person gesehen, die versucht hat zu schreiben und es ging einfach nicht. Mein Eindruck war, also irgendwie die Person konnte die Hand nicht bewegen. Ich weiß nicht, mein Eindruck war jedenfalls, da ist eine Person, die nicht schreiben kann. Die will irgendwie, kann nicht, ob das eine psychische Blockade, eine körperliche Blockade, ein keine Ahnung, was da ist. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du schreibst. Ich freue mich, wenn du schreibst. Und du hast eine wichtige Botschaft, wenn du schreibst. Und ich will einfach beten, wenn das eine Person hier betrifft, Gott, dass du diese Person jetzt segnest, dass du diese Blockade, was immer das ist, nimmst und dass diese Person zu deiner Ehre schreibt und andere damit segnet. Amen. Amen.